Ich habe vom 9. November und der Eröffnung in Berlin nichts mitbekommen. Nach Hause gegangen, ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgestanden und gewundert, wie die Welt sich geändert hat. Und ich hätte auch die Bedeutung des 9. November an dem Abend nicht erfasst und beschreiben können.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Für diese Folge sind wir nach Waren an die Müritz gefahren. Bisher kennen wir die kleine Stadt in der Mecklenburgischen Seenplatte vor allem vom Urlaub.
Was wir aber nicht wussten, hier in Waren, da begann die friedliche Revolution im Norden der DDR und zwar um einiges später als im Süden des Landes, also in Leipzig, Dresden oder Plauen.
Warum das so war und wie die Warener dabei vorgegangen sind, das erfahren wir von Christiane Scherfig und Christoph de Boer, den wir gerade schon gehört haben.
Und beide saßen vor 35 Jahren zusammen in einem Wohnzimmer und brachten mit rund 30 weiteren Warenern die erste Demo in Mecklenburg auf den Weg.
Wir sind die Journalisten Pierre Gemlich und Björn Menzel und wir wünschen viel Spaß beim Hören.
Das ist das Denkmal Mecklenburg-Vorpommern zur Erinnerung an die friedliche Revolution. Wenn die Sonne ganz doll drauf scheint, kann man unten den Schatten lesen von dem, was dort oben drin steht. Und das sind Slogans und Motti aus der friedlichen Revolution, Visa frei bis Hawaii und
Demokratie jetzt oder nie, lese ich zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ganz bestimmt steht irgendwo keine Gewalt dazwischen und die Losungen, die im Herbst 89 wichtig waren.
Privilegien weg.
Ja, Sie lesen schneller als ich. Ich müsste jetzt wirklich unten drunter gehen, um nochmal nachzuschauen, was es alles war.
Das ungewöhnliche Denkmal, von dem Christoph de Boer erzählt, das steht seit 2020 in der Altstadt von Waren. Wer wissen will, was die Demonstranten im Herbst 1989 gefordert haben, der legt sich am besten unter das Denkmal und schaut Richtung Himmel. Da kann man die Forderungen lesen. Das Denkmal steht genau neben der Georgenkirche, der größeren der beiden Kirchen der Stadt.
Das ist die Kirche, wo am 16. Oktober zum Fürbittgebet eingeladen wurde. In der Kirche waren es etwa 450 Personen, die damals dieser Einladung gefolgt sind. Etwa 300 sind dann von der Georgenkirche zur Marienkirche gezogen, mit der Kerze in der Hand. Eine Hoffnung lernt laufen, sich in Bewegung setzen. Und dieser Weg von der Georgenkirche zur Marienkirche ist das, was heute als die erste große öffentliche Demonstration in Mecklenburg-Vorpommern in Erinnerung ist.
Wir erinnern uns, schon eine Woche zuvor, am 9. Oktober, da laufen in Leipzig bereits 70.000 Menschen friedlich über den Innenstadtring. Die Demo gilt als der Durchbruch der Revolution 89. Die Staatsmacht der DDR kapituliert vor den Menschenmassen. In Mecklenburg hat es bis dahin noch nicht eine einzige Kundgebung gegeben. Im Süden der DDR treffen sich hingegen seit Monaten viele Mutige, Woche für Woche, zu Montagsdemos und Friedensgebeten. In Waren kommen am 8. Oktober gerade einmal 30 Leute zusammen in einem Wohnzimmer.
Wir wollten nicht in einen kirchlichen Raum, weil mir war immer wichtig, dass wir nicht auf Kirche begrenzt werden können, sondern dass es um die Gesellschaft und das Land insgesamt geht. Ich hatte das Glück, eine Wohnung mit einem großen Wohnzimmer zu haben, ein umgebauter Lagerraum. So war es dann möglich, dass wir uns bei uns verabredet haben. Und am 8. Oktober abends ab 7:30 klingelte es und ein Mensch nach dem anderen kam, bis wir etwa 30 Personen waren.
Christoph de Boer ist zu der Zeit Vikar. Er will Pfarrer werden. Er ist 28 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und den Kindern mitten in der Altstadt. Ihm ist wichtig, dass seine Familie dem geplanten Abend im Wohnzimmer zustimmt, weil alle wissen, wie brisant selbst so ein privates Treffen ist.
Wir hatten an dem 8. Oktober noch sehr die Bilder aus Berlin im Kopf. Vom 6. und 7. Oktober, von den Gorbi-Rufen und auch von all dem, was dann passiert ist, mit der Niederschlagung oder mit der Gewalt gegen Demonstranten. Das hat uns auch beschäftigt. Also wir waren ja auf der einen Seite sehr mutig, dass wir uns überhaupt trafen. Es waren manche Paare angemeldet und dann kam nur einer, weil der andere zu Hause blieb bei den Kindern mit der Sorge, was passiert? Was passiert, wenn wir alle wieder runtergehen? Kommen wir dann alle wieder heil nach Hause oder ist dann doch die Stasi da und fängt uns in irgendeiner Form weg? Das ist aber nicht passiert. Wir haben uns verabredet für eine Woche später, wieder Sonntagabend, wieder bei uns im Wohnzimmer. Und da sind wir 100 Leute geworden.
Christiane Scherfig ist gleich beim ersten Treffen mit dabei. Sie ist 24 Jahre alt, hat zwei Schwestern. Ihre Mutter ist Frauenärztin und ihr Vater Chirurg. Die Eltern haben ihre Töchter hochpolitisch erzogen, erzählt Christiane Scherfig heute.
Wobei sich das insofern unterschied, als dass meine Mutter, wenn wir zur Schule gingen, immer sagte, Kinder, wenn ihr zur Schule geht, haltet den Mund. Zu Hause könnt ihr alles sagen, denn wir leben in einer Diktatur. Während mein Vater immer sagte, Kinder, sagt in der Schule, was ihr denkt. Wir Mädchen waren aber so verpackt, dass wir mehr zur Seite unseres Vaters tendierten und auch im sogenannten Staatsbürgerkundeunterricht gefragt haben, warum wir denn eine Mauer haben. Da wurde uns erklärt, weil die Kapitalisten, wenn wir keine Mauer haben, rüberkommen und uns totschießen. Daraufhin haben wir gefragt, warum unsere Cousinen und Cousins aus Bayern denn kommen würden, um uns totzuschießen. Das Ergebnis war, dass mein Vater wieder mal beim Direktor antanzen musste. So lustig, wie das jetzt klingt, war das gar nicht. Denn wir waren einfach privilegiert durch die berufliche Herkunft meiner Eltern.
Christiane Scherfig geht nicht in die FDJ, die offizielle Jugendorganisation in der DDR. Sie engagiert sich in der Kirche und organisiert unter anderem die Kirchentage der Jugend in Waren mit. Den Staatsoberen gefällt das alles nicht. Schon in der 10. Klasse nimmt die Stasi die Schülerin ins Visier. Das liest sie später in ihrer Akte. Ihr schon zugesagter Studienplatz an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg wird ihr wieder weggenommen. Sie wird daraufhin Deutsch- und Musiklehrerin ab 1988 in ihrer Heimatstadt. Dass sich in der DDR etwas bewegt, bekommt sie mit. Doch vor allem nur aus dem Süden des Landes.
Wir haben damals schon gewusst, dass es 85, 86, 87 in Leipzig, in Dresden, im gesamten Süden, südlichen Raum der DDR, ja Umweltgruppen gegeben hat. Und auch Gruppen gegeben hat, die, wenn sie auf die Straße gingen, ja gleich in Bautzen verschwunden waren. Was man ja hinterher erstmal alles erfuhr. Gewusst haben wir das, aber was konkret im Süden schon viel, viel weiter war, als wir überhaupt gedacht haben. Also zumindest ich hier in meiner kleinen Stadt, da lagen Welten auseinander. Also man sagt uns ja immer nach, dass es bei uns, dass Mecklenburg 100 Jahre später untergeht. Und mein Gefühl im Nachgang ist so, dass das auch so war. Ich habe solche Gruppen nie gekannt. Ich konnte immer nur in meiner schützenden kirchlichen Gemeinde mich austauschen.
In der Gemeinde lernt sie den damaligen Pfarrer Hans-Henning Harder kennen. Er ist Pastor der evangelischen Kirche in Waren und drängt darauf, den Süden, wie er sagt, nicht allein zu lassen.
Dann war Hans Henning tatsächlich derjenige, der gesagt hat, wir müssen uns treffen, wir müssen uns formieren, wir müssen uns gemeinsam sehen. Ja, und dann gab es diesen, Christoph möge mich korrigieren, 15., 16. September in der Langenstraße 9 und da wurden dann mit 8 Leuten, wurde dann das erste Mal sich irgendwie zusammengesetzt.
Ja, also wir neigen alle dazu, Dinge nach vorne zu ziehen. Okay. Und es ist tatsächlich der 8. Oktober gewesen. Am 7. Oktober war in Berlin die Feierlichkeit zum 40. Jahrestag mit den Demonstrationen, mit den Gorbi-Gorbi-Rufen. Am 8. Oktober, Sonntagabend, haben wir uns das erste Mal getroffen. Das war vor der Demo in Leipzig am 9., die ja so für mich die entscheidende Demo war. Also der 9. Oktober hat gezeigt, nein, sie schlagen nicht mit Gewalt drauf ein, sondern sie lassen es zu. Und es kann was draus werden. Das war am 8. Oktober noch nicht klar.
Am 8. Oktober in Waren. Das Treffen ist die erste Zusammenkunft im Wohnzimmer von Christoph de Boer, von der wir am Anfang gehört haben. Neben ihm und Christiane Scherfig sind auch Pfarrer Harder und andere aus verschiedenen Kreisen der Stadt mit dabei. Aus dem Krankenhaus, aus der Kirche. Und dabei sind auch junge Menschen, die sich politisch auflehnen.
Das große Thema an dem Abend war eigentlich eher von unserer Angst und unseren Sorgen zu erzählen.
Und ich glaube, es war gut, dass man überhaupt mal in einer kleinen Gruppe saß, in der man untereinander nichts erklären musste. Also wir hatten alle ähnliche Ängste. Aber wir waren uns auch darin einig, dass es so nicht weitergehen könnte. Das hat uns unheimlich vereint. Und ich glaube, wir fühlten uns auch danach sehr gemeinsam. Und wir wollten jetzt loslegen. Und wir wollten auch nicht auf uns sitzen lassen, dass in Mecklenburg die Welt 100 Jahre später untergeht.
Anders als befürchtet, greift die Stasi an dem Abend nicht ein. Es passiert nichts. Keine Verhaftungen. Die Gruppe will sich eine Woche später wieder treffen. Wieder an einem Sonntag, wieder im Wohnzimmer. Es ist der 15. Oktober. Dieses Mal kommen mehr als 100 Leute. Und die passen nicht ins Wohnzimmer. Die Gruppe zieht um in den Gemeinderaum einer Kirche. Für den nächsten Tag, den Montag, beschließen sie, sich zu einer öffentlichen Fürbitte in der Georgenkirche zu treffen. Es kommen 450 Menschen. 300 davon laufen danach durch die Innenstadt zur Marienkirche. Die erste Demonstration der friedlichen Revolution in Mecklenburg-Vorpommern.
Diesen 16. Oktober, glauben Sie es oder nicht, der begegnet mir gerade im Herbst immer wieder, wenn ich durch die Stadt gehe. Ich gucke mir Lange Straße 9 an und dann kommen die Erinnerungen darin hoch. Und was ich allen Beteiligten, die dann an dieser Organisation noch beteiligt waren, was ich allen bis heute hoch anrechne, und zwischendurch gab es so Momente, zumindest in meiner Erinnerung, dass das auch hätte kippen können. Es ging darum, eine Kerze ins Fenster zu stellen und damit seine Solidarität zu beweisen, wenn man sich nicht auf die Straße traute. Und ich erinnere auf dem Weg von der Georgenkirche runter durch die Lange Straße, dass ganz, ganz viele Kerzen in den Fenstern standen. Und die beruhigten mich so nach dem Motto, ich kann gut verstehen, dass du heute noch nicht auf der Straße bist, aber du bist trotzdem schon dabei. Und Hans Henning war der führende Kopf dieser Veranstaltung. Der hat auch die Predigt dazu gehalten. Und diese Predigt endete auch mit dieser Aufforderung, wir gehen jetzt auf den Markt und keine Gewalt. Es haben verschiedene Leute kurze Fürbitten gesprochen, dass es in diesem Staat nicht mehr lebenswert ist. Das waren alles ganz mutige, kurze Beiträge. Wir waren einfach von diesem Gefühl beseelt, dass jetzt endlich etwas bei uns beginnt.
Der Staat, die Staatssicherheit schaut zu und lässt die Demonstranten gewähren. Genau wie schon eine Woche zuvor in Leipzig. Die Revolution nimmt jetzt auch im Norden Fahrt auf. In Neubrandenburg, in Rostock, in Schwerin, da gehen in den folgenden Tagen Tausende auf die Straße. Für uns ist noch eine Frage wichtig. Warum ist die friedliche Revolution im Norden der DDR so spät angekommen? Das fragen wir Christiane Scherfig und Christoph de Boer bei unserem Besuch in Waren.
Ich kann es mir nicht genau erklären. Ich glaube, es hängt tatsächlich so ein bisschen, auch wenn das vielleicht klischeehaft klingt, aber es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir hier sehr in unseren eigenen Enklaven durchaus deutlich sprachen, ich als Jugendliche schon und als Studentin auch, aber wir sind da drin verhaftet geblieben. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Ideen ist in der Marienkirche jetzt in eine Kirche nach Neubrandenburg zu tragen. Ich wäre nie in Rostock auf die Idee gekommen, andere Studenten zu suchen, die mit mir einer Meinung waren. Da sind wir dann lieber in den Studentenclub gegangen, haben da gearbeitet, um unser Stipendium irgendwie ein bisschen aufzubessern.
Womit erklären Sie sich, dass das hier vielleicht nicht 50 oder 100 Jahre später war, aber doch später ankam?
Also die beiden Botschaftsbesetzungen in Prag und Warschau waren etwas, was die ganze DDR betraf, wo ganz viele Menschen auf einmal sagten, so jetzt nicht mehr. Und die wichtige Frage war, gehen wir auch oder bleiben wir hier? Und als diese Frage im Kopf war, war die Aktion einfach notwendig. Wenn wir hier bleiben, dann nur, wenn sich hier etwas ändert. Und das war so für mich der entscheidende Punkt. Wenn wir hier bleiben, und meine Familie und ich haben gesagt, wir bleiben hier, wir gehen nicht in den Westen. Wenn wir hier bleiben, dann müssen wir uns jetzt engagieren. Tatsächlich später als der Süden, aber immerhin noch.
Christiane Scherfig arbeitet heute nicht mehr als Lehrerin. Sie hat sich ihren Traum erfüllt und eröffnete zusammen mit ihrem Mann ein Hotel an der Müritz.
Und Christoph de Boer leitet die Diakonie der Mecklenburgischen Seenplatte.
Beide haben ihre Erinnerungen zusammen mit anderen im Buch Herbst 89 in Waren-Müritz festgehalten. Den Link zum Buch haben wir in die Shownotes gepackt. Wir bedanken uns bei den beiden für ihr Gespräch mit uns.
In dieser Folge haben wir auch an einer Stelle über den 9. Oktober und die große Demo in Leipzig gesprochen. Und auf die schauen wir in der nächsten Folge.
Dafür haben wir zwei Menschen zusammengebracht, die sich an diesem historischen Tag als Feinde gegenüberstanden. Das hören Sie in Folge 13 von Wir sind das Volk.
Und diesen Podcast, den können Sie gern abonnieren und liken. Wir freuen uns über Anregungen und Feedback. Gern per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.